Deutschlandfunk. Der Tag.
Die Bilder aus Butscha in der Ukraine. Diese Bilder zeigen der Welt ein weiteres grausames Gesicht des Kriegs in der Ukraine. Menschen, die tot auf der Straße liegen, kaltblütig erschossen. Einige neben ihren Fahrrädern. Das alles Fotos und Videos aus einem Ort, der wochenlang von der russischen Armee besetzt war. Das kann eigentlich niemand kalt lassen. Und entsprechend deutlich sind gerade die Wortmeldungen überall auf der Welt. Das hier die Reaktion von Olaf Scholz.
Diese Verbrechen der russischen Streitkräfte müssen wir schonungslos aufklären. Ich verlange, dass internationale Organisationen wie das Internationale Komitee vom Roten Kreuz Zugang erhalten zu diesen Gebieten und die Gräueltaten dokumentieren.
Auch wenn die Hintergründe noch nicht vollständig geklärt sind, die Stimmen, die jetzt noch härtere Sanktionen gegen Russland fordern oder sogar ein Energieembargo, die werden immer lauter. Über diesen Druck auf die deutsche Regierung, über den haben wir hier im Podcast schon in der vergangenen Woche ausführlich berichtet. Heute schauen wir nun in die Ukraine. Ich habe dort mit dem Deutsche Welle-Reporter Nick Connolly gesprochen. Außerdem geht es heute um den Alltag eines Ehepaars aus Berlin. Die beiden haben 4 Geflüchtete aus der Ukraine bei sich zu Hause aufgenommen, 2 junge Frauen mit ihren Kindern. Wir hören, welche Erfahrungen sie gemacht haben und dass es gar nicht unbedingt hilfreich ist, wenn man immer sofort mit allen über die aktuellen Ereignisse in der Ukraine spricht. Alles hier heute bei Der Tag an diesem 4. April 2022. Mein Name ist Tobias Armbruster. Hallo. Nick, wo erreichen wir dich jetzt gerade?
Ich bin hier in einem westlichen Forum von Kiew und bin auf dem Weg nach Butscha, um uns mit eigenen Augen davon zu machen, was da passiert ist.
Nick Connolly ist seit vielen Jahren Korrespondent der Deutschen Welle in der Ukraine. Auch jetzt in Kriegszeiten berichtet er aus dem Land. Und heute Morgen hat er kurzfristig die Möglichkeit bekommen, nach Butscha zu fahren, um sich selbst ein Bild von der Lage dort zu machen. Ich konnte ihn nur unterwegs erreichen, nur per Handy, die schlechte Handyqualität, also bitte entschuldigen. Ich habe ihn gefragt, was aus seiner Sicht in Butscha in den vergangenen Wochen passiert ist.
Also wir müssen einfach bisher uns an den Agenturen, den Nachrichten, an den ukrainischen Medien und den ukrainischen staatlichen Stellen danach gehen. Scheint da Repressalien gegeben zu haben gegen die Zivilbevölkerung. Wir haben auch aus anderen Ortschaften in der Region Kiew von Fällen gehört, wo die Russen Einheimische, also Ortsansässige, der Unterstützung für die ukrainische Armee bezichtigt haben und da auch Leute dann festgenommen haben. Ich war gestern etwa 150 Kilometer östlich von Kiew und da haben wir Leute getroffen, die erzählt haben, dass sie 10 Tage im Keller der örtlichen Schule festgehalten wurden, auch gefoltert, missbraucht wurden, aber auch dann in diesem Fall wieder freigelassen wurden. Da gab es bisher keine Funde in der großen Ordnung, wie es in Butscha der Fall war. Aber die Leute haben wirklich die schlimmsten Befürchtungen und gehen davon aus, dass auch da solche Funde jetzt in den kommenden Tagen auf uns zukommen.
Kannst du uns das genauer erklären? Was ist dort geschehen in Butscha? Wie fügen sich diese Bilder, diese grauenhaften Bilder, die man von da sieht, wie fügen die sich zusammen mit diesem Krieg in der Ukraine?
Wir rätseln alle. Das ist leider das Problem. Ich glaube, es ist da wichtig, an dieser Stelle ehrlich zu sein und einfach einzugestehen, dass wir da bisher nicht viel mehr sagen können, nicht viel mehr irgendwelche Mutmaßungen, irgendwelche Schlussfolgerungen ziehen können. Wichtig ist, dass in Butscha, Irpin, Hostomel, in der Umgebung, das sind alles Ortschaften, die keine 30 Kilometer vom Zentrum von Kiew sind, da wurde sehr intensiv gekämpft. Da haben die Russen in den ersten Tagen des Krieges versucht, Fuß zu fassen, haben da einen Militärflughafen überrannt und wollten über diesen Flughafen dann weitere Truppen für die Erstürmung Kiews reinholen. Das ist nicht gelungen. Und das war halt ein Flecken Erde, der komplett abgeschnitten war von der restlichen Ukraine. Über längere Strecken hatten die Leute auch nur sehr begrenzt Zugang zu Internet, waren noch nicht in der Lage zu telefonieren, ihren Verwandten außerhalb irgendwelche Infos durchzugeben. Und wir konnten nur aus der Ferne in Kiew sitzend halt den Artilleriebeschuss zuhören. Es stehen noch Wochen der Aufklärung, glaube ich, vor uns und wir können uns bisher ein sehr schlechtes Bild davon machen, wie das genau abgelaufen ist. Aber es sind Bilder, die natürlich hier in der Ukraine alle schockieren. Auch Leute, die dachten nach den Bildern aus Mariupol, dass sie nicht mehr schockierbar wären, Das hat alles eine ganz andere Qualität und ja, wirkt sich auch auf die Stimmung bei der ukrainischen Zivilbevölkerung aus.
Kannst du uns das ein bisschen genauer erklären? Wie wird das alles heute in der Ukraine diskutiert, wenn man das so sagen kann?
Also es gibt viel Wut. Es gibt bei vielen, hat man das Gefühl, auch bei den Militärs, mit denen man redet, ein Gefühl, dass jetzt die ukrainische Armee, wie können sie jetzt russische Kriegsgefangene nehmen nach diesen Bildern? Also indirekt dann die Drohung, dann künftig keine Kriegsgefangenen mehr zu nehmen und einfach alle Russen in die Hände fallen, dann zu erschießen. Also das ist jetzt eine neue Qualität des Zorns, könnte man sagen. Es gibt auch viel Ärger über den Westen, der aus Sicht der Ukrainer, der allermeisten Ukrainer, viel zu wenig und viel zu spät hilft. Und ja, die Forderung jetzt endlich in größerem Stil Waffen, schwere Waffen, Geld zu schicken, um der Ukraine die Chance zu geben, diesen Krieg wirklich schnell zu beenden.
Nick, du bist jetzt selber gerade auf dem Weg nach Butscha. Kannst du uns kurz erklären, wie funktioniert diese Reise von Kiew aus? Es ist ja wirklich nicht weit entfernt. Es ist eine nahegelegene Stadt. Aber wie kommst du dorthin?
Ja, das ist das Problem. Es ist in diesen Kriegssituationen ist alles sehr chaotisch. Es gibt zwar den Versuch, seitens der Regierung die Pressearbeit zu organisieren, aber letztendlich haben alle andere Connections. An jedem Checkpoint stehen andere Soldaten, Freiwillige, Leute, die wenig Erfahrung haben, was Presse betrifft. Und es hat ja auch in der Gegend Tode gegeben. Da sind in den letzten Wochen ein paar Reporter ums Leben gekommen. Insofern ist auch die Angst groß bei den Verantwortlichen, dass da den Journalisten was passiert, entweder eine Mine oder einfach durch Artilleriebeschuss aus der Ferne. Wir haben jetzt hier mit Kontakten, persönlichen Kontakten vor Ort, die halt da in Butscha leben und die da die Leute vor Ort kennen, haben wir uns jetzt verabredet und in der Hoffnung, dass wenn wir mit diesen Locals da ankommen, dass wir da bessere Chancen haben, reinzukommen, als wenn wir alleine in unserem als Presse quasi Auto gekennzeichneten Wagen da angehen.
Nick, du bist jetzt ja schon seit einiger Zeit als Reporter in diesem Kriegsgebiet unterwegs. Wie ist das dort für dich zu arbeiten? Welche Kanäle kannst du anzapfen? Wie bekommst du deine Informationen?
Ich habe natürlich den Vorteil, dass ich seit Jahren hier in Kiew bin und deswegen habe ich auch viele persönliche Kontakte in den verschiedensten Regionen, Leute, die man halt aus der Kriegszeit kennt und mit denen man jetzt Kontakt aufnehmen kann. Das hilft natürlich ungemein. Was halt schwierig geworden ist, ist, dass es seit mehreren Wochen jetzt strengere Regeln gibt, was soziale Netzwerke angeht. Also die Ukrainer werden aufgefordert, von ihrer Regierung weniger zu posten und wenn, dann erst mehrere Tage nachdem es irgendwie zum Angriff kam oder zu Beschuss. Insofern wird das jetzt alles sehr streng unterbunden und wir tun uns oft schwer, halt dann rechtzeitig und dann das Geschehen zu machen.
Der deutsche Welle-Korrespondent Nick Connolly. Als wir gesprochen haben, war er gerade unterwegs nach Butscha und es gibt inzwischen viele, die eine internationale Untersuchung der Massaker in diesem Ort fordern. Viele, die vor allem die Rolle der russischen Armee genauer unter die Lupe nehmen wollen. Wir haben dazu heute Mittag im Deutschlandfunk den Völkerrechtler Christian Tomuschat befragt.
Ich glaube schon, dass für die russische Armee dieses doch ein ziemlich bedrohliches Szenario ist, dass da vielfältige Aufnahmen zusammenkommen und damit ein Gesamtbild sich ergibt, das sehr klar darauf hindeutet, dass die Gewalttaten von der russischen Armee begangen worden sind.
Der Staatsrechtler Christian Tomuschat. Und das komplette Interview ist zu hören in der DLF-Audiothek-App. Millionen von Menschen in der Ukraine sind auf der Flucht und jeden Tag kommen auch hier bei uns in Deutschland mehrere tausend von ihnen an. Vor allem Frauen mit Kindern. Und überall in Deutschland machen sich Menschen gerade Gedanken darüber, ob sie nicht vielleicht auch helfen sollen. Helfen, indem sie zum Beispiel ein Zimmer in ihrem Haus oder in ihrer Wohnung abgeben. Einer, der das gemacht hat, ist der Berliner Rentner Christian Schmidt. Seine Frau und er haben Platz gemacht. Ich habe heute Mittag mit ihm gesprochen. Hallo, Herr Schmidt.
Hallo, Herr Ambuster.
Herr Schmidt, erklären Sie uns das kurz. Mit wie vielen Menschen leben Sie und Ihre Frau da jetzt zusammen?
Wir leben gegenwärtig mit zwei erwachsenen Ukrainerinnen, das sind Schwestern, zusammen, die jeweils ein 10-jähriges Kind, ein Jungen und ein Mädchen mitgebracht haben. Das heißt, bei uns sind neben meiner Frau und mir selbst jetzt noch 4 weitere Besucher plus kleiner Hund in unserer Wohnung.
Und wie sind Sie zusammengekommen?
Die ersten Aktivitäten von uns waren, dass wir seinerzeit zum Hauptbahnhof gingen, um dort Flüchtlinge aufzunehmen. Da standen ja massenhaft Berliner mit Schildern, so auch wir. und sind dort aber nicht fündig geworden, all dieweil zu dem Zeitpunkt die Nachfrage noch nicht so groß war und das Angebot gebungswilliger oder wohnungsgebenswilliger Berliner übertraf die Nachfrage zu dem Zeitpunkt noch. Aber am nächsten Tag fanden wir dann durch persönliche Kontakte aus unserer Kirchengemeinde dann doch zu unseren vier, die wir jetzt bei uns aufgenommen haben.
Zwei junge Frauen mit ihren 10-jährigen Kindern.
So ist es. Die eine hat einen Mann, der im landwirtschaftlichen Sektor arbeitet und noch zurückgeblieben ist. Die dürfen ja sowieso nicht das Land verlassen. Und die andere Dame ist geschieden. Da wissen wir im Moment nicht, ob der Mann noch vorhanden ist oder wie oder ob er in der Armee ist. Jedenfalls wissen wir über deren Familienverhältnisse nicht genau Bescheid.
Wie haben diese vier Menschen in ihrem Haushalt, wie haben die denn ihren Alltag, ich sag jetzt mal, geprägt in den letzten Wochen oder vielleicht auch durcheinander gebracht?
Dafür muss ich noch eine Vorgeschichte erzählen. Wir hatten vor 5 Jahren schon mal zwei afghanische Jugendliche bei uns aufgenommen, die als Flüchtlinge, als Minderjährige nach Berlin kamen und waren deshalb gewöhnt, unsere Wohnung mit völlig fremden Leuten zu teilen. Diese beiden haben inzwischen ihre Ausbildung abgeschlossen und sind in einer Wohnung hier in der Nähe, aber sind jetzt selbstständig, sodass wir gewohnt waren, wie es ist, wenn man teilt. Und da wir eine relativ große Wohnung haben, war es dann auch kein Problem, die Leute aufzunehmen. Die besetzen zwei Zimmer und teilen sich mit uns das Bad. Wir haben auch eine kleine Küche hinten, wo sie sich selbstständig ihre Essensmahlzeiten vorbereiten und zubereiten können, sodass wir auch gewährleisten können, dass es Rückzugsräume gibt. Wir sitzen also nicht den ganzen Tag immer im selben Wohnzimmer. Und deswegen läuft dieser Alltagsablauf sehr gut, ist auch insofern strukturiert, als dass die Kinder sehr schnell einen Schulplatz hier in Berlin-Charlottenburg gefunden haben. Das heißt, die Eltern, die beiden Damen, bringen die beiden Kinder dann morgen zur Schule und holen sie auch nachmittags wieder ab. Und dann macht meine Frau sogar noch Klavierunterricht mit denen am Nachmittag. Dann gehen die mit ihrem Hund spazieren. Also da hat sich so ein gewisser Tagesrhythmus eingestellt. Und wir kommen super gut miteinander aus und es gibt dankenswerterweise keine Probleme, weil es auf der App unserer Handys einen Übersetzer gibt, der es uns ermöglicht, relativ gut zu kommunizieren. Man soll also nicht glauben, wie gut und schnell diese Sprach-Apps funktionieren. Insofern, wir beide sprechen kein fließendes Russisch. Ich kann so ein paar Brocken von früher, aber dank der App ist die Verbindung und Kommunikation mit den Vieren ausgezeichnet. Die Kinder waren am Anfang ein bisschen sehr verschüchtert, aber sind inzwischen aufgetaut und sprechen uns auch schon in Deutsch inzwischen an, weil sie das in der Schule auch inzwischen vermittelt bekommen.
Das wollte ich gerade fragen. Kriegen die extra Deutschunterricht in der Schule?
Ja, es gibt allerdings auch russischsprachige Lehrer. Wir waren sehr überrascht, wie schnell die lokalen Behörden, sprich das Schulamt und die Bezirksämter, die uns auf die Schule verwiesen haben, reagiert haben. Und da wurden sofort 2 Container aufgestellt für Willkommensklassen. Und da sind alles ukrainische Kinder in der Klasse, 8 Stück nur, also eine gute Rate Lehrer-Schüler. Und da wechseln sich eine deutsche Lehrerin und eine russischsprachige Lehrerin ab und manche Unterrichtseinheiten werden dann halt auf Deutsch gemacht, wenn sie Deutsch lernen. Das ist so eine Art Ganzheitsmethode und die anderen Unterrichtsfächer werden teilweise auch in Russisch absolviert. Zusätzlich machen unsere beiden noch jeden Tag nachmittags einen Online-Unterricht mit ihrer Schule, die noch besteht und die auch noch nicht ausgebombt ist und die nach wie vor per E-Mail, per Internet Matheunterricht anbietet.
In der Ukraine?
Aus der Ukraine, genau. Die sind aus Dnipro, das ist eine relativ große Stadt nördlich von der Krim. Das liegt so zwischen Charkiw und der Krim, direkt an diesem Dnieper-Fluss, der die Ukraine in Ost und West teilt. Und die ist also relativ gut organisiert, diese Stadt scheinbar. Und die Kinder können da den Matheunterricht jeden Tag nachverfolgen. Und wir sind platt, wie super gut das funktioniert. Da können sich unsere Behörden in Deutschland mal eine Scheibe abschneiden. Denn wir haben auch erlebt, wie unsere beiden afghanischen Jungs hier während der Corona-Zeit die Berufsschule machen mussten online. Und das hat vorne und hinten nicht funktioniert.
Kommen wir mal zurück auf den Alltag in der Familie, Herr Schmidt. Viele Menschen, die aus der Ukraine herkommen nach Deutschland, haben Traumatisches erlebt. Wie sehr bestimmt da gerade, ich sag mal, Trauer oder Bedrückung den Alltag bei Ihnen zu Hause?
In der ersten Zeit fast überhaupt nicht. Aber das liegt vielleicht auch daran, dass wir mit der App nur, was heißt nur, die wichtigsten tagtäglichen Dinge versuchen zu regeln. Wo geht man zum Amt? Wie kommt man an eine Bank? Kontonummer, wie kann die Einschulung klappen, wo kauft man was ein, etc. Und wir wollten auch bewusst nicht die Leute zu sehr an ihre traumatischen Dinge erinnern, indem wir sie danach gefragt haben. Wir haben das schon mal bei unseren afghanischen Flüchtlingen erlebt seinerzeit. Da muss man also sehr feinfühlig rangehen und möglichst warten, bis, wenn überhaupt, die Flüchtlinge von selber etwas erzählen. Und da ist auch bis vor 2 Tagen noch keine Bombardierung ihrer Stadt gewesen. Insofern waren die wahrscheinlich, die sind so ein bisschen prophylaktisch hierher gefahren oder hergezogen. Aber inzwischen sind da auch schon die Bomben gefallen auf Dnipro. Das haben wir gestern bei Ihnen im Deutschlandfunk bei uns schon um 7 hören können. Und jetzt wissen wir nicht genau, was da der letzte Stand der Dinge ist. Die sind jetzt heute aus der Schule noch nicht zurück. Wir werden heute Abend auf jeden Fall darüber sprechen, aber ich möchte da auch nicht nachbohren. Nur wenn die beiden von alleine was sagen, werden wir uns natürlich dann auch da bereit erklären, zuzuhören. So wie wir früher unsere Flüchtlinge in die Arme genommen haben, würden wir auch hier die beiden Damen in die Arme nehmen und unser Möglichstes tun, die auch ein bisschen zu trösten.
Wie ist das denn? Ist das so ein bisschen WG-artig? Essen Sie viel zusammen? Sitzen Sie häufiger gemeinsam im Wohnzimmer? Gehen vielleicht zusammen spazieren?
Teils. Wir haben also darauf Wert gelegt, dass sie auch ihr Eigenleben weiterführen können. Sie essen auch andere Dinge als wir. Insofern Obstsalat und solche Sachen, das machen wir zusammen. Aber ansonsten legen wir schon darauf Wert, dass sie hinten in ihrer zweiten Küche auch ein bisschen ihr eigenständiges Familienleben weiterführen, sodass sie sich nicht zu sehr fühlen, uns ständig irgendwie in die Quere zu kommen. Wir haben auch 2 Bäder und da geht das ganz gut. Das ist relativ geteilt und man kommt zusammen, wenn man möchte, auch zum Klavierspielen oder zum Spielen überhaupt. Es gibt ja auch Spiele für die Kinder, wo man nicht so viel Deutsch reden muss, sondern einfach nur drauf losspielt. Die Geschicklichkeitsspiele oder Uno und wie die alle heißen, kennen wir von unseren Enkelkindern. Und da kommt man dann zusammen. Aber ansonsten versuchen wir schon, auch aufgrund unserer relativ großen Wohnung, denen auch genügend Freiraum zu geben. Sonst fühlen die sich möglicherweise auch zu beengt oder müssten sich zu sehr auch an unseren Rhythmus anpassen. Da versuchen wir, dass jeder seinen Rhythmus macht. Allerdings gehen wir natürlich auch spazieren. Wir passen auch teilweise auf die Kinder auf. Wenn die beiden Damen mal irgendwo hingehen möchten oder sich bei dem Sozialamt 4 Stunden in irgendeine Schlange stellen müssen. Und sonst ist das so, ich würde sagen, 50-50.
Sie kommen da ja auf einen interessanten Punkt. Ich kann mir vorstellen, dass sich in diesen Tagen gerade sehr, sehr viele Menschen Gedanken darüber machen, ob sie nicht auch helfen sollen, ob sie nicht auch das ein oder andere Zimmer leer räumen und Flüchtlinge bei sich zu Hause aufnehmen. Können Sie uns vielleicht einen kleinen Einblick gewähren? Wie viel Aufwand ist das, wenn man auf diese Art und Weise helfen möchte? Stichwort zum Beispiel Behördengänge, Stichwort Formulare ausfüllen, solche Dinge.
Ja, gut, dass Sie danach fragen. Also allererstes Formular, da fällt mir gleich ein, wenn Sie den Menschen für längere Zeit eine Unterkunft gewährleisten möchten, um zu verhindern, dass sie durch die Verteilersysteme der staatlichen Behörden in irgendwelche anderen Unterkünfte verteilt werden, müssen Sie zunächst bei Ihrem Vermieter, wenn Sie nicht selber ein Hauseigentümer sind, eine Genehmigung bekommen, damit Sie die Flüchtlinge für mehr als 90 Tage bei sich aufnehmen dürfen. Und sie dürfen auch nur bei ihnen bleiben, wenn sie eine Garantie geben können, dass sie mindestens 6 Monate die Wohnung zur Verfügung stellen. Meine Vermieterin hat das getan. Das war eine E-Mail und die Angaben der Namen und Geburtsdaten und damit war der Fall erledigt. Mit diesem konnten sie dann bei den Behörden so weit voranschreiten, dass sie bei uns weiterbleiben dürfen. Der zweite Punkt, den Sie ansprachen, sind die Behördengänge. Ja, wir sind mit den Vieren, mit allen Vieren, sowohl im Vorfeld einmal zur Schule als auch zum ersten Einschultag gefahren. Da war dann ein halber Vormittag weg. Und wir sind auch 1 oder 2 Mal mit zum Sozialamt gegangen. Aber danach waren sie eigenständig. Die können auch auf ihren Apps und auf ihren Handys rauskriegen, wie sie irgendwo mit den Verkehrsmitteln hin und her fahren können. Sie müssen ja hier in Berlin auch dafür nichts bezahlen, sodass da eine relativ schnelle Eigenständigkeit gegeben war. Wir waren erstaunt, im Gegensatz zu unseren früheren afghanischen Flüchtlingen, die kamen irgendwo aus dem Dorf. Aber wir sprechen hier von Leuten, die haben eine Schulbildung, die haben teilweise eine Berufsausbildung. Die kommen ja nicht irgendwo aus der, ich sag mal salopp, aus der Pampa, sondern die finden sich in einem städtischen Bereich relativ schnell zurecht. Und es gibt sowohl hier auch am Flughafen als auch in den Sozialbehörden tatsächlich Leute, die dort Russisch sprechen und sie einweisen können. Da sind wir also relativ überrascht gewesen, wie gut organisiert hier Berlin trotz der vielen Kritiken, die man hört, war.
Herr Schmidt, wie lange können Sie sich vorstellen, wie lange würden Sie das machen?
Wir würden das die 6 Monate voll durchziehen. Das haben wir ja auch gesagt und schriftlich bestätigt. Und wir hatten ja früher schon die anderen beiden Jungs, die haben bei uns 2,5 Jahre gewohnt. Insofern ist das für uns, ja, ich habe früher auch in meiner EWG gewohnt. Meine Frau ist Gott sei Dank auch flexibel. Die hatte 4 Kinder und haben ja x Enkelkinder. Wir sind also Trubel gewöhnt und insofern ist das für uns keine besonders neue oder schwierige Situation.
Herr Schmidt, dann danke ich Ihnen vielmals. Und ich habe noch, mir kommt gerade dieser Gedanke, beziehungsweise der kommt mir natürlich die ganze Zeit, während wir sprechen. Wir haben jetzt viel gesprochen über die 2 Frauen und die 2 Kinder, die da bei Ihnen leben. Vielleicht finden wir in den nächsten Wochen mal Gelegenheit, dass wir auch mal mit denen sprechen könnten. Vielleicht können wir da auch mal einen Kontakt herstellen. Vielleicht kann irgendwie in den nächsten Monaten jemand schon so viel Deutsch, dass wir das auf Deutsch machen könnten. Ansonsten müssen wir mal versuchen, einen Übersetzer oder eine Übersetzerin zu organisieren. Das wäre wahrscheinlich auch noch interessant.
Also ich frage beide und wir hätten hier auch einen Übersetzer, der das simultan machen könnte, direkt auch am Telefon gleich mit.
Okay, prima. Herr Schmidt, dann bleiben wir in Kontakt. Vielen Dank.
Okido, hat mich auch gefreut. Vielen Dank. Auf Wiederhören.
Die Folgen von Butscha und der Alltag mit 4 Geflüchteten in einer Wohnung in Berlin. Das war der Tag an diesem Montag, dem 4. April. Mein Name ist Tobias Armbruster. Ciao.